Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Ab sofort kannst du einen neuen Live-Online-Kurs buchen. Basiskurs Echokardiographie. 4 Expertinnen und Experten bringen dir in 5 Sessions à 60 Minuten alles Wichtige zu dieser Untersuchungsmodalität bei. Nähere Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast aus unserer Kooperationsreihe mit Notfallgruppen. Wir sprechen mit Dr. Isabel Lück über typische Notfälle bei DialysepatientInnen. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute mal so am frühen Morgen. Und ich habe gerade schon gesagt, liebe Isabel, das ist eigentlich eine schöne Art und Weise, den Tag zu starten. Normalerweise nehme ich immer abends Podcasts auf. Isabel Lück, du bist wieder zu Gast heute. Und bist immer da, wenn es um Notfallthemen geht, notfallmedizinische Themen. Du bist die Frau hinter Notfallguru. Das ist ja, falls du das noch nicht kennst, ist das ja sozusagen das Nachschlagewerk, wenn du ganz schnell irgendwelche Informationen brauchst zu notfallmedizinischen Aspekten, dann ist Notfallguru echt super. Isabel, wir wollen sprechen über Dialysepatienten heute.
Richtig.
Und ich habe es gerade schon gesagt, also das sind ja immer Patienten, die man behandeln muss wie ein rohes Ei, aus unterschiedlichen Gründen. Ich als Neurologe bin immer froh, wenn die Nephrologen im Hintergrund sind. Du bist ja auch Chefärztin einer Notfallambulanz. Was sind denn so die typischen und häufigen Notfälle, die Dialysepatienten betreffen?
Ja, also generell muss ich dir zustimmen. Also die Dialysepatienten und Patientinnen sind eigentlich alles Hochrisikofälle, egal womit sie kommen. Wir können ja nochmal für die Zuhörer auch sagen, weshalb. Also es ist so, dass eigentlich man davon ausgehen kann, dass eine gewisse Immunsupprimierung vorliegt. Das sind einfach schwer gefäßvorerkrankte Patienten und Patientinnen. Also nicht nur funktionieren die Nieren meistens nicht, sondern die haben auch generell ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Also vor allem für auch Myokardinfarkte, Schlaganfälle. Interessant für einen Neurologen. Und dann haben sie natürlich, sind sie sehr vulnerabel, einfach weil sie abhängig sind von der Dialyse. Mhm. Und sie haben ein hohes Risiko für Infektionen und jetzt nicht nur die klassische Pneumonie, sondern auch andere, über die wir noch sprechen. Deshalb sind das immer Patienten, die ich mir schnell anschauen würde und wo man vielleicht noch mal ein bisschen weiter denken muss als bei Patienten und Patientinnen, die keine Dialyse bekommen. Und ich hatte mir gedacht, dass wir, weil wir auch gerade das Guru-Kapitel dazu nochmal erweitert und überarbeitet haben, dass wir nochmal über die typischen Notfälle sprechen. Und zwar wären das die Elektrolytentgleisung, insbesondere die Hyperkalämie, die Hypervolämie, also auch die, meistens zeigt sich das da mit Luftnot dieser Patienten, die Infektion, wie schon gesagt, und auch dann die Sepsis natürlich, an die man immer denken muss. Und die Schandblutung, das waren so Punkte, wo ich dachte, darüber kann man nochmal sprechen, nochmal wiederholen, damit man einfach ein bisschen was parat hat in solchen Situationen, egal wo, in der Präklinik, Hausarztpraxis oder in der Notaufnahme.
Total gut. Darf ich mir was wünschen? Können wir mit den Schandblutungen anfangen? Also wenn man sich die Gefäßsituation an den Armen dann mal so anschaut und diese großen, ja, Schandsituationen, diese großen venösen Gefäße sich ja dann anschaut und dann sich vorstellt, dass sowas mal bluten kann, dann, ja, macht mir das auch Bauchschmerzen, wenn ich schon dran denke. Was kann man tun, wenn so ein Schand blutet?
Also das eine ist ja, das ist von der Blutung her, das ist ja ein richtig hoher Blutfluss, darüber wird ja dialysiert. Also es gibt ja zwei Formen der klassischen Dialyse. Also das eine ist über entweder Schand- oder Demaskatheter oder halt die Peritonealdialyse, die aber sehr speziell ist. Häufig ist es dann, wenn es nicht mehr der Demas ist, der Katheter, über den dialysiert wird, halt der Schand. Und das ist ja nicht in dem Sinne mehr ein venöses Gefäß, sondern man kann, das ist ja ein arterialisierte Vene. Also es ist ja eine arteriovenöse Verbindung, die sich aufbaut und deshalb auch dieser hohe Blutfluss überhaupt erreicht werden kann. Und dieses Schwirren macht einem klar, wie viel Blut da so rausfließen kann. Und es ist meistens am Ober- oder Unterarm, ganz selten am Oberschenkel. Und dieser Schand ist zum einen lebenswichtig, kann aber halt auch lebensbedrohlich werden. Generell muss man sagen, sollte man diese Schands schonen, also nur, auch wenn das jetzt nichts mit der Blutung zu tun hat, aber man sollte da keinen Blutdruck messen, unnötigerweise keine Fixierung, Gurte oder sonst irgendwas anlegen. Und auch Ausnahmefall in der Reanimation oder einem ganz schweren Schock sollte man die nicht punktieren. Man sollte versuchen, alternative Zugänge zu legen, weil schon ganz gut belegt ist, dass wenn Patienten oder Patientinnen einen Schand verlieren, deren Lebenszeit eigentlich dadurch verkürzt wird, weil so viele Schandmöglichkeiten gibt es nicht. Und wenn einer weg ist, dann ist es meistens sehr schlecht für die. Mhm. Von den Schandblutungen her ist es so, dass das Erste, was man machen sollte, ist eine lokale Kompression. Also man sollte vermeiden, dass man proximal davon eine Kompression macht oder auch ein Tourniquet anlegt, weil halt sonst die Gefahr des Schandverschlusses besteht. Es gibt, haben wir auch einen Guru verlinkt, so eine Bottletop-Technik, wenn es da irgendwie punktförmig rausblutet. Das heißt, man platziert den Verschluss beispielsweise von einer Plastikflasche mit der offenen Seite auf die Blutungsstelle und fixiert das dann. Das heißt, man hat dann eine lokale Kompression um diese Blutungsstelle herum und häufig bildet sich dann Koagel. Das verhindert aber nicht, dass man so jemanden natürlich unbedingt sofort gefäßchirurgisch vorstellen sollte. Aber damit kommt man manchmal ganz gut über die ersten Minuten, egal ob man jetzt, wie gesagt, in der Praxis oder in der Präklinik oder auch in der Notaufnahme ist, bis man dann jemanden erreicht hat, weil man das häufig chirurgisch irgendwie beheben muss und weil einfach so viel Druck drauf ist und gleichzeitig das so wichtig ist.
Warum kommt es eigentlich zu Blutungen? Also sind das Nachblutungen nach einer Punktion zum Beispiel? Also wenn der Patient dialysiert worden ist oder
ja, also
die, also die Gefäße?
Nee, eigentlich nicht. Meistens ist es ein Trauma. Also irgendeine Form von Stich- oder Schnittverletzung oder es kann halt auch durch eine Schandinfektion passieren. Sind meistens kleinere Verletzungen, aber da so ein Wumms drauf ist, kann es halt trotzdem zu einer stark spritzenden Blutung dann kommen und letztendlich ist es halt beeindruckend, aber das Einzige, was man machen kann, wirklich als Nicht-Gefäßchirurg, ist halt die lokale Kompression.
Das ist ja in dem Fall dann einfach. Also ich kann nur versuchen, das jetzt erstmal vorübergehend zu stoppen mit dieser Bottle-Top-Technik zum Beispiel. Den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes und dann ab zum Gefäßchirurgen, der dann das chirurgisch versorgt. Also das muss dann richtig genäht werden.
Ja, und genau, und wenn man das dann nicht gestillt bekommt, dann muss man natürlich proximal eine Kompression machen, weil letztendlich bringt mir das auch nichts, wenn der Patient verblutet, also ihm auch nicht, also dann funktioniert der Schand auch nicht mehr. Aber wenn es irgendwie geht, sollte man halt nicht so handeln wie bei anderen Blutungen und halt irgendwie proximal versuchen, es abzubinden, sondern erster Schritt ist immer lokal und der zweite, wenn es dann nicht steht, wäre halt proximal.
Okay. Wenn wir jetzt einmal rüber switchen zu den Infektionen, ne? Du hast ja gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Dialyseverfahren, Demaskatheter, Schand- und Peritonealdialyse. Haben die unterschiedliche Infektionen zur Folge oder ist das, kann man das sozusagen einmal zusammenfassen?
Also generell sind diese Patienten immer einer Infektion und einer Sepsis würdig, zumindest dran zu denken, weil sie halt einfach durch die Dialyse halt eine gewisse Abwehrschwäche haben. Von den speziellen Infektionen her ist es so, dass der Demaskatheter, also der Vorhofkatheter, der liegt ja im Vorhof meistens, schon eine andere Infektion meistens mit sich bringt als jetzt der Peritonealkatheterinfekt, weil man diese Vorhofkatheter, wenn da eine Infektion dran ist, gut in dem Sinne entfernen kann. Das ist natürlich bei der Peritonealinfektion, die sich dann meistens halt aus Bauchfell ausbreitet, ein bisschen komplizierter. Beim Vorhofkatheter ist es aber so, dass man auch da relativ zügig Kontakt aufnehmen sollte zum Gefäßchirurgen, weil das auch jetzt nicht einfach gezogen werden kann. Das, woran man denken sollte, ist, dass man natürlich immer an Blutkulturen denkt und diese halt auch aus dem Katheter entnehmen kann und sollte. Und die Spitze wird dann später natürlich auch eingeschickt. Die Demaskatheter müssen aber halt, wie gesagt, operativ entfernt werden. Die zieht man nicht einfach so raus. Und dann ist es so, dass man bei beiden eigentlich die Hautkeime halt mit abdecken muss, weil das häufig dann das ist, was da die Infektion auslöst. Also entweder Vancomycin mit Unazid oder Ceftazidin mit Vancomycin. Also dass man einfach mit ans, in dem Sinne ans Vanco denkt. Und auch da ist es ja so, dass die ersten Dosen nicht irgendwie an die Niere angepasst werden müssen. Das muss man dann im Verlauf natürlich darauf achten, dass wie man solche Medikamente generell bei Patienten, die dialysiert werden, dosiert, aber die erste Dosis kann unangepasst gegeben werden. Bei der Peritoneal-Katheterinfektion ist es so, dass die Patienten, das wird ja zu Hause durchgeführt, die haben eigentlich immer eine hohe Compliance, das heißt die Incompliance, also brauchen sie auch, die Incompliance ist häufig dann das Problem, also wenn es nicht gut gepflegt wird, kann aber auch sein, dass andere Probleme im Bauch, also dass nicht nur die Hautkeime sind, sondern dass durch beispielsweise Obstipation oder auch ein Ileus oder ähnliches Keime durchwandern und von innen die Infektion auslösen. Und da sind Hinweise, genau wie beim Vorhofinfekt, halt einfach das, was man von der Infektion kennt, also Schmerzen, Rötung, Eiter, aber halt auch die Bauchschmerzen, die einfach diffus sein können, also so wie halt eine Peritonitis, jetzt nicht eine lokalisierte Abwehrspannung meistens ist. Und man sollte bei diesen Patienten generell dran denken, wenn man irgendwie erhöhtes CRP oder Fieber hat, dass man immer an die Peritonealinfektion oder halt auch an den Vorhofkatheter denkt. Das ist so ein bisschen wie die übersehene Braunüle und die Phlebitis, wo man einfach keinen Fokus findet. Da muss man einfach bei diesen Patienten den möglichen Fokus nochmal erweitern. Und auch bei der Peritonealkatheterinfektion sollte man auf jeden Fall sofort mit der Dialyse Kontakt aufnehmen oder halt auch mit den Chirurgen. Man sollte da niemals selbst dran manipulieren, sondern halt auch Blutkulturen abnehmen, Antibiose, wenn man es schafft, vorher einmal absprechen, welche man geben kann. Ansonsten halt etwas auf jeden Fall nehmen, was Hautkeime mit abdeckt. Und bei der abdominellen Infektion würde man halt beispielsweise Ceftazidim mit dazugeben, um einfach das gut abzudecken und dann kommt man selbst auch nicht mehr weiter, sondern dann geht es darum, wie wird der Patient weiter dialysiert, was macht man jetzt, wie wird das entfernt und muss weiter dann chirurgisch behandelt werden. Aber das sind so die ersten Maßnahmen und das Wichtigste ist halt vor allem dran zu denken.
Genau, also das heißt zusammenfassend, man muss viel aufmerksamer sein, die Patienten viel vigilanter beobachten, schnell auch an eine Sepsis denken und ein ganz anderes Keimspektrum mit antizipieren, das möglicherweise die Infektion ausgelöst hat.
Ja.
Also da sind wir wieder beim rohen Ei.
Richtig.
Okay. Ja, dann lass uns doch weitermachen mit den Volumenproblemen, die auftreten können bei Dialysepatienten.
Ja, also es ist so, dass man ja, wenn man Dialyse hat und nicht eine Peritonealdialyse zu Hause nachts macht, dass man meistens diese Fenster hat Montag, Mittwochs, Freitags, Dienstags, Donnerstags, Samstags und dann hat man immer so ein langes Intervall, also entweder von Samstag bis Dienstags oder von Freitag bis Montags und häufig sind das die Situationen, wo es dann zu einer Hypervolemie kommen kann. Kann auch dazu kommen, weil bei der Dialyse nicht richtig entzogen wurde oder nicht ausreichend entzogen wurde oder zu viel getrunken wurde, weil es heiß war, so wie es jetzt draußen ist. Mhm. Aber häufig ist es doch irgendwie dieses Wochenende, wo dann die Patienten oder Patienten sich doch in der Notaufnahme dann vorstellen. Und die Differentialdiagnose ist da halt meistens Luftnot. Und wenn die dann sonografisch Pleuraergüsse haben oder einfach ein Lungenödem haben, dann geht man erstmal so vor wie bei jedem anderen Patienten. Also man gibt halt Sauerstoff. Wenn die die Notwendigkeit haben zu einer NIF-Therapie, macht man auch das. Man kann Nitrate geben, wenn die dabei hypertensiv sind. Vorsichtig, wenn die normoton sind, niemals, wenn sie hypoton sind. Und das, was wir sonst ja gerne machen, die Diuretika, da ist es bei diesen Patienten halt wieder besonders, weil man schauen muss, ob überhaupt eine Restausscheidung besteht. Also wenn jemand keine Restausscheidung mehr hat, dann brauche ich auch kein Diuretikum geben. Wenn noch eine Restausscheidung besteht, dann kann ich das als überbrückende Maßnahme probieren. Muss aber hier dabei dran denken, dass die natürlich ganz andere Dosierungen haben. Also da wird jetzt mit 40 Milligramm Furosemid IV wird das nichts. Da kann man sich von der Faustregel her melden, dass man die Tagesdosis nimmt, die sie sonst haben. Das sind ja manchmal 200, 300 Milligramm Furosemid oder auch Thorem. Und man kann die Hälfte von der Tagesdosis in der zentralen Notaufnahme erstmal IV geben, um zu gucken, ob da überhaupt was passiert. Hier ist wichtig, dass es da Maximaldosierung gibt. Also man darf maximal 500 Milligramm Furosemid in 24 Stunden geben. Und wenn man mehr als 160 Milligramm gibt, dann sollte das sehr, sehr vorsichtig sein. Nämlich dann auch als Kurzinfusion, die langsam läuft, nicht aufziehen lassen und spritzen. Einfach wegen der dann doch bestehenden Ototoxizität. Und wenn man Patienten hat, die Thorem bekommen und man möchte aber IV-Furosemid geben, dann kann man sich merken, dass man die Hälfte der Thorazemid-Dosis als Furosemid dann gibt. Also das ist so ein Verhältnis von 2:1, wie man das umrechnen kann. Man kann darüber, wenn Sie eine Restausscheidung haben, mit allen möglichen Maßnahmen, Sauerstoff, NIF, Nitrate, Diuretika, versuchen, eine erstmalige Stabilisierung zu erreichen. Aber häufig ist das, was die Patienten brauchen, die Dialyse. Und da muss man halt schauen, wie man an die rankommt, vor allem am Wochenende. Muss das jetzt auf der Intensivstation passieren? Einige Nephrologien haben ja auch Notfalldienste, wo dann auch vielleicht eine Notfalldialyse stattfinden kann. Aber es ist ja, es gibt ja einen Grund, weshalb sie an der Dialyse sind, weil sie halt nicht ausreichend meistens ausscheiden und man kommt da häufig nicht drum herum, dass sie doch einmal entzogen werden müssen.
Ich kann mir vorstellen, dass es extrem schwierig ist, da so eine gute Balance zu finden, ne? Also wie viel Diuretikum gebe ich? Oder wie viel braucht mein Patient? Ist jetzt eine Dialyse notfallmäßig notwendig? Also das liegt natürlich auch an meiner Unwissenheit, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwer abzuschätzen ist, oder?
Ja, also wenn man merkt, dass die ersten Maßnahmen gar nicht helfen, dann ist man relativ zügig dann, also in der Klinik dann mit Rücksprache mit der Intensiv, ob die halt eine Dialyse machen können, aber der Schritt ist dann schon häufig doch größer, weil die halt auch auf Intensivstation meistens eine kontinuierliche Dialyse machen. Also die können jetzt auch nicht innerhalb von kurzer Zeit, so wie es in der Dialyse an sich ist, relativ in kurzer Zeit viel entziehen. Es gibt aber eigentlich in jeder Dialysepraxis einen Rufdienst, den man auch anrufen kann. Also das heißt, auch hier ist einfach eine frühe Rücksprache notwendig. Es ist aber einfach häufig so, dass es darauf hinausläuft und dann ist die Frage, wie kriegt man den Patienten oder die Patientin jetzt überbrückt? Und man muss sich halt schon auch dann fragen, weshalb ist das jetzt so? Also auch da wieder an den Schand denken, hat er vielleicht nicht gut funktioniert beim letzten Mal. Das sind aber auch alles nur Informationen, die man manchmal über den Patienten, häufig aber erst über den Nephrologen, der diesen Patienten oder die Patientin betreut, rauskriegt.
Ja. Dieses kontinuierliche Dialyseverfahren, das ist diese CVHH, ne? So heißt das?
CVVH, ja, da gibt es.
CVVH, so.
genau. Ja. Und
aber das ist jetzt nicht wichtig, sondern das ist einfach, das ist jetzt das Verfahren, das auf der Intensivstation durchgeführt wird, weil die Patienten dann dauerhaft.
Häufig mit einer anderen Indikation, ne? Also wenn die dann irgendwie ein Nierenversagen haben und es ist ja auch so, dass das ganz schön blutdruckrelevant ist, also dass, wenn man jetzt einen instabilen Patienten auf der Intensivstation hat, will man dem nicht einfach mal so schnell 3 Liter entziehen. Das heißt, die haben meistens andere Verfahren, die halt länger dauern und kontinuierlicher langsam was abziehen. Aber das wäre halt zumindest eine Möglichkeit, wenn es jetzt Samstagmorgen ist und also bis man das überbrücken kann, falls die nächste Dialyse tatsächlich erst Montag stattfinden kann und man diesen Patienten sonst nicht von seinem Ödem wegbekommt, weil er halt keine Ausscheidung mehr hat. Also wo soll das Wasser dann hin, ne?
Okay, verstanden. Also es ist einfach nur ein unterschiedliches Verfahren und der Entzug von Flüssigkeit erfolgt langsamer und kontinuierlicher. Flüssigkeit ist das eine und Elektrolyte, das ist ja dann auch nochmal eine andere Nummer. Das ist ja dann das Nächste, was Sie berücksichtigen müssen und das Kalium spielt ja dann eine besondere Rolle.
Genau. Kalium spielt genau die gleiche Rolle wie bei allen anderen Patienten und Patientinnen. Nur diese Dialysepatienten und Patienten haben als Problem, es loszuwerden. Anders als bei Patienten, die keine Dialysepflichtigkeit haben. Es ist so, dass die eine gewisse leichte Hyperkaliämie meistens gewohnt sind. Also ein Kalium, was noch unter 6 Millimol pro Liter ist, das sind die meistens gewohnt. Hier geht es dann auch eher nicht so um den Wert an sich, sondern gibt es schon Symptome dieser Hyperkaliämie. Also man braucht auf jeden Fall ein EKG. Habe ich da schon QRS-Verbreiterungen? Sieht das irgendwie merkwürdig aus? Oder gibt es sogar schon irgendeine Form von Rhythmusstörung? Und auch das ist häufig so, dass es in diesem längeren Intervall auftritt, also entweder zwischen Freitag und Montag oder Samstag bis Dienstag, also auch häufig die Notaufnahmen dann trifft. Aber weil einfach die Elektrolytprobleme bei diesen Patienten häufiger auftreten und schwieriger zu beheben sind, wenn man keine Dialyse hat, gehört, egal womit die sich eigentlich vorstellen, also ob es jetzt ein Sturz ist oder irgendwas anderes, eine BGA dazu, dass man einmal schaut, wie ist denn der Säure-Base-Haushalt. Hier ist es so ein bisschen wie mit der Luftnot. Also man kann, wenn QRS-Verbreiterungen bestehen oder Veränderungen, Calciumgluconat geben, so wie bei jeder Hyperkaliämie, kann man das probieren. Mit 30 Millilitern Calciumgluconat 10%ig IV. Man kann auch schauen, ob man Kaliumbinder geben kann, also Resonium beispielsweise, wobei der Wirkeintritt halt erst nach mehreren Stunden ist. Und man kann auch vorsichtig probieren, das Kalium zu shiften, also in die Zelle hinein mit Insulinglucose oder Beta-Mimetika-Inhalation. Das ist aber auch nur dann eine Überbrückungsmaßnahme. Und letztendlich läuft es auch da hinaus, dass man je nach Kaliumwert einmal Rücksprache halten muss, ob der Patient oder die Patientin eine Notfalldialyse oder eine vorgezogene Dialyse brauchen. Und dann ist man im gleichen Szenario meistens wie bei der Hypervolemie, dass man häufig am Wochenende mit der Intensiv einmal sprechen muss, weil eine vorgezogene Dialyse in der Dialysepraxis in den seltensten Fällen ehrlicherweise dann stattfindet, sondern wenn der Patient schon in der Klinik ist, dass dann dort durchgezogen werden muss.
Ja, spannend. Also wir haben ganz wichtige, fundamentale Notfälle besprochen, die bei Dialysepatienten regelmäßig auftreten können. Das waren die Shuntblutungen, das waren die Infektionen. Du hast es gesagt, die Patienten sind insgesamt immunsupprimiert. Wir haben über die Volumenprobleme, also primär die Hypervolämie gesprochen und über Elektrolytverschiebungen. Das kann man alles nochmal schön nachlesen bei euch in dem Kapitel von Notfallguru, und das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Es macht immer Spaß, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vielleicht können wir nochmal drei Botschaften, die wichtig sind, zusammenfassen. Also Dialysepatienten und Patienten sind Hochrisikopatienten. Viele Probleme lassen sich initial ganz gut stabilisieren, aber die definitive Therapie ist meistens doch die Dialyse. Und was hilft, ist einfach frühzeitig Rücksprache halten, entweder mit dem Dialysezentrum, dem Nephrologen oder auch bei Blutunginfektionen mit den Chirurgen. Und das spart dann häufig Zeit und verhindert manchmal auch Fehler, die man machen kann.
Also ich glaube, auch das, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass tatsächlich bei Shuntblutungen dann häufig eine gefäßchirurgische Intervention notwendig ist. Das war mir jetzt noch nicht so bewusst. Danke, Isabel. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.